ARD. Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Hier sind wir wieder, Kim Fischer.
Und Klaus Bovereit.
Hallo.
Hallöchen, wir haben wieder ein pickepackevolles Programm.
Auf jeden Fall, es passiert so viel
Wirklich? Auf
dieser Welt ja. Und in Deutschland, unglaublich.
Ja, ich scheinfaste, ich gehe in
was
die Oper
du?
Und verstehe
fast gar nicht mehr
Opern.
Zu sehen, und
wir, achso, ich wollte jetzt gerade eine Aufzählung machen.
Eine Vorschau?
Genau.
Super.
Na gut, okay, dann so.
Aber du fastest.
Ich mache Scheinfasten und ich kann nur warnen, meine Laune ist so, geht so.
Was ist denn Scheinfasten? Ich kenne ja verschiedene Fastenarten. Scheinfasten höre ich zum ersten Mal.
Aber es begeistert dich, sonst hättest du jetzt nicht...
Naja, man denkt ja, was ist das? Ja, ein Pseudofasten?
Genau,
oder
man gaukelt dem Körper einen Fastenmodus vor, kommt aber in den Modus, auch wenn man aber trotzdem, ich glaube, 500 Kalorien oder so zu sich nimmt. Also heute Morgen, möchtest du wissen, was ich heute Morgen gefrühstückt habe?
Auf jeden Fall.
Ich habe 125 Gramm Magerquark gegessen, 5 Walnüsse und 1 Löffel Chiasamen. Macht richtig, richtig glücklich.
Und dann wunderst du dich, dass du allergisch reagierst. Ich glaube, es ist die Walnuss. Lass das mal testen. Walnuss könnte sein.
Ich in der Tat bin ich allergisch und habe aber gerade wieder einen Test gemacht und alles ist negativ. Das stimmt, hast du recht.
Wie lange muss man das machen?
5 Tage und 5 heute Tage? Ist Tag 4.
Und dann, was ist das Ergebnis dann?
Na, das, also ich habe Ostern ein bisschen übertrieben mit den Schokoladen.
Ja, das wissen wir ja, mit diesen Eiern da.
Meine Güte, ey, das hat aber auch wirklich jeder mir irgendwas zugeschoben, wie so ein kleines Kind. Zucker?
Na, du hast ja Wert drauf gelegt.
Genau, also das ist und ja, das habe ich auch alles bereitwillig, genau, auch in der Nacht noch zu mir genommen und jetzt reicht es mal irgendwann. Und das kann ich nur, wenn ich so einen Cut mache, so einen richtigen Schnitt. Und ab Freitag geht bei uns Riverboat wieder los. Und
ja,
ich weiß
aber
gar
was
nicht,
passiert
wie
denn?
Die
wie
Sachen
viel
passen.
Kilo hast du denn weniger? Weiß man das?
Das weiß ich gar nicht. Ich stelle mich ja nicht auf die Waage.
Und dann isst du aber wieder ganz normal?
Und dann fängst du so langsam an, wieder normaler zu essen.
Aha, so. Also Jojo-Effekt könnte das auch sein?
Nee.
Nein, auf jeden Fall nicht.
Wann hast denn du das letzte Mal sowas gemacht?
Gefastet? Ich habe es auch schon mal gemacht, aber schon lange nicht mehr. Ich habe eine Zeit lang immer morgens ja meinen Apfelessig getrunken. Mache ich aber momentan auch nicht mehr. Ich bin jetzt erstmal mit mir eigentlich zufrieden. Insofern brauche ich das jetzt nicht.
Sehr schön.
Ne?
Aber kann das schon von sich behaupten. Ich war, ich meine, die Erde bebt, du hast es gerade gesagt. Wahnsinnig große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus, über die wir alle natürlich reden, allen voran. Wir haben heute auch einen Telefongast. Wir holen uns ja immer unsere Leute aus unseren
Telefonbüchern, ja, mit denen wir auch wirklich Kontakt haben. Nicht nur, dass wir irgendeine Nummer uns da besorgen oder so, sondern mit denen wir regelmäßig auch Kontakt haben. Also das. Und heute sind wir eigentlich en vogue. Also da besser geht es gar nicht.
Als hätte man eine Redaktion im Hintergrund, die lange dafür diesen einen Gast geschraubt hat. Der war nämlich gestern sozusagen Zeitzeuge
bei einem
historischen Ereignis, wie
ja,
es wieder
wir
heißt.
Ja, wir zeichnen ja mittwochs auf. Das heißt, wir sind heute den ersten Tag nach der legendären Kanzlerwahl oder Nichtwahl am Anfang. Gregor Gysi.
Damit ist die Katze aus dem Sack. Aber bevor wir mit der Katze telefonieren, wollen wir noch mal ganz kurz so ein bisschen uns einstimmen, über den Zapfenstreich vielleicht reden.
Es gab Zapfenstreich ja war ja, das war ja noch am Montag. Mhm. Da war die Welt noch für viele in Ordnung.
Damit hat niemand gerechnet, was dann da passieren sollte.
Zapfenstreich ist so ein Zeremoniell. Die Bundesrepublik Deutschland tut sich ja immer ein bisschen schwer mit Pomp und Gloria. Also da war am Sonntag haben die Briten wieder die Befreiung vom Nazi-Deutschland gefeiert. Und da waren diese Gala-Uniformen, das sah also aus wie aus der Oper oder aus dem Bilderbuch. So. Und dann kommt da unsere nüchterne Bundeswehr mit diesen wunderschönen Helmen. Also das, wer die entworfen hat, möchte ich auch mal wissen. So, das sieht alles ein bisschen anders aus, aber es ist ein Zeremoniell, womit ehemalige Bundespräsidenten, Bundeskanzler und generelle Verteidigungsminister verabschiedet werden. Der große Zapfenstreich. Und das macht schon was her.
Und wenn es auch nicht so bunt gewesen ist, mich hat es gefesselt. Ich habe geguckt. Von Anfang bis zum Ende. Und ich finde, das ist auch was ganz Besonderes, Feierliches.
Ist es, ja. Und man sieht ja auch, wie emotional in dem Fall mal unser nicht so sehr emotionale Ex-Bundeskanzler Scholz reagiert hat. Das geht dann doch ans Herz.
Meinst du, wenn der immer so gewesen wäre, wäre einiges anders gelaufen?
Na gut, Olaf Scholz ist Olaf Scholz. Also ja, man
weil
kann
er hat
aus
auch
ihm,
gesagt.
Also aus ihm kann man ja nur nicht so ein Emotionswunder machen. Aber klar, das war ein Manko in seiner Regierungszeit, dass er zu wenig erklärt hat und zu wenig die Leute mitgenommen hat.
Also ich habe ja auch in die Reihen geguckt, derer, die da so gesessen haben. Ne? Also wie so die Emotionen sind. Merz hat so mit verschränkten Armen da gesessen. Ich meine, es ist ja auch eine lange Zeit, die du da sitzt. Und wenn du Pech hast, ist es auch noch arschkalt.
Es war kalt, die hatten alle Decken da über den Beinen gehabt.
Wen ich aber vermisst habe, war Lindner. Christian Lindner war nicht da.
Der war nicht da, nein. Nee,
der hat gesagt, ich glaube, der hat Vater, hier, was hat er gesagt, heute Abend gehen väterliche Pflichten vor.
Na bitte.
Aber ich glaube, der Olaf Scholz war auch sehr angefasst, ne?
Ja. Naja, er
weil
hat
er
sich
sagt
ja
auch,
den Zapfen
war ihm
später
größte
vorgestellt. Ja. Ja. Er wollte ja nicht nach 3,5 Jahren schon verabschiedet werden aus dem Amt. Wenn man die Tragik sich anschaut, die haben sich da ein paar Millionen gekloppt da mit dem Lindner, vor allen Dingen mit der FDP. Und nachher gibt es da diesen 1,2 Billionen Sondervermögen und Geld spielt keine Rolle mehr. Also na, ist auch schon eine Tragödie.
Und mich hat auch sehr gerührt, als Scholz gesagt hat, das war und ist und bleibt die größte Ehre seines
Lebens. Ja.
Oh.
Ja.
Na gut.
Wünschen wir ihm alles Gute.
Ja, er hat sich auch bis zum Schluss, bis gestern Abend auch, finde ich, ziemlich vorbildlich verhalten. Weil das, was dann kommen sollte, hat auch ihn echt überrascht.
Na, dann fragen wir mal Gregor Gysi dazu. Der war ja nur dabei.
Der Promi-Anruf.
Hallo.
Hallo Klaus, ich grüße dich.
Hallo Herr Gysi.
Du bist Zeitzeuge gestern gewesen. Was war da los?
Ja, das gab wohl einige Abgeordnete, sowohl bei Union als auch bei der SPD, die sehr unzufrieden waren mit der Art, sagen wir mal, wie die Personalpolitik gemacht wurde, wer da alles vor den Kopf gestoßen wurde. Dann gab es natürlich auch bei einigen eine Unzufriedenheit mit der Sitzungswoche, wo eben der Friedrich Merz versucht hat, mit dem BSW, mit der FDP und vor allen Dingen mit der AfD ein Gesetz in Kraft treten zu lassen. Und ich glaube, daraus resultierte, dass er beim ersten Mal die absolute Mehrheit der Mitglieder des Bundestages an Stimmen bekommen hat.
Hattest du damit gerechnet? Ich nicht.
Ich auch nicht. Also, es war mir schon klar, dass einige ihn nicht wählen. Aber ich
dachte, so viele, ne? 18, 19, 18. Das ist schon eine ganze Menge, ne?
Ja, und das ist auch das ein ausgesprochenes Misstrauen, darf man nicht vergessen.
Und das an Tag 1, ne?
Ja. Ja. Und dann beim zweiten Wahlgang hat er ja die notwendige Mehrheit bekommen. Da werden die denen schon was erzählt haben in den Fraktionen. Ist auch egal. Aber sie wollten ihm eben zeigen, dass das Vertrauen zu ihm begrenzt.
Aber wissen Sie, was mich jetzt total interessiert? Der Spahn ist doch dann mit der Reicheneck zusammen ins Eck gegangen und hat, also das heißt ja jetzt auch überall, Merz ist der Linken zu Dank verpflichtet, die Kanzlermacherin. Wie läuft denn sowas dann ab?
Naja, wir sind überhaupt keine Kanzlermacher, wir haben ihn ja nicht gewählt. Es ging nur um die Frage, ob wir jetzt am Freitag eine Sitzung bekommen, da haben wir Bundesparteitag, oder heute früh noch mal eine Sitzung machen oder ob wir gleich den zweiten Wahlgang machen. Und da war ich auch dafür, dass wir das gleich machen. Entweder kriegt er die Mehrheit oder kriegt sie nicht. Wenn er sie nicht bekommen hätte, dann wären wir allerdings in eine extrem schwierige Situation geraten.
Ich habe hab ja gedacht, dass du an uns gedacht hast und den Podcast, sonst hätten wir dich jetzt auch nicht anrufen können. Na, und, aber ich habe das von Ferne beobachtet und was mich ja gewundert hat, über Stunden wussten die offensichtlich nicht, wie die Geschäftsordnung ist oder was passieren muss. Denn hieß es erst, es geht am Freitag erst, dann ging es vielleicht am Mittwoch und dann kam diese Verhandlung mit der Zweidrittelmehrheit. Ich hatte so den Eindruck, dass sowohl die Bundestagsverwaltung wie auch die Fraktionen, die Regierungsfraktionen, überhaupt nicht vorbereitet waren auf so einen Fall.
Waren sie auch nicht darauf vorbereitet. Aber was da verabredet worden ist, ist, dass wir mit auf den Antrag gehen. Damit ist selbstverständlich der Brandmauerbeschluss der Union mit der Linken indirekt zumindest aufgehoben worden.
Ja, war das mit einem Motiv für euch?
Ja.
Ach so, na süße.
Praktisch.
Hat geklappt.
Wie praktisch.
Hat geklappt.
Was war denn so die erste Reaktion, als Frau Klöckner die Stimmenzahl verlesen hat? Was haben Sie denn so beobachtet?
Beim ersten Mal ist es so, die Abgeordneten erfahren immer durch, da sind ja immer auch Abgeordnete beim Auszählen dabei, immer eine halbe Minute vorher, wie das Ergebnis ausgegangen ist, wenn ich hier mal ein Geheimnis ausplaudern darf. Und interessant ist, dass er aber nicht kam. Das dauerte. Das Ergebnis lag schon vor. Also der muss sich im Kleinkreis beraten haben und dann betrat er den Saal und dann erst wurde eröffnet von Frau Klöckner, dann gab es ihr das Ergebnis bekannt. Und was ich gut fand, ist, dass kein Jubel entstanden ist. Das wäre, obwohl ich ihn ja nicht für den geeigneten Kanzler halte, aber das wäre falsch gewesen, zu jubeln. Und das hat auch keiner gemacht.
Auch nicht von der AfD?
Nee.
Wie komischerweise.
Die haben gestern, also die müssen einen Schock bekommen haben durch die Feststellung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dass sie gesichert rechtsextremistisch sind und zwar als Ganzes. Nicht Teile der Partei, sondern als Ganzes. Der war so zahm gestern, der parlamentarische Geschäftsführer, wie ich ihn eigentlich noch nie erlebt habe bei seinen Reden.
So, also aber ein schlechter Start und er hätte sich das sicherlich ganz anders vorgestellt. Heute die Zeitungslandschaft, die Titelseiten sind alle desaströs.
Beschädigt.
Und weiß ich was
Verlierer
alles.
Und so. Ja.
Naja, klar.
Und am Ende tut es uns doch einfach nicht gut. Ich meine, ganz Europa, wenn nicht gar die Welt hat auf die Wahl geguckt und ich glaube, Wir sollten doch jetzt eigentlich mal nach vorne gucken und alle miteinander, oder?
Nach vorne gucken, Gregor, was machst du denn, wenn du jetzt nicht im Bundestag sitzt? Hast du denn deine Hobbys noch, die du pflegst, wie beispielsweise im Winter Skifahren?
Ja, andere Sachen. Ich muss auch Folgendes hinweisen, da ich 77 Jahre alt bin, übe ich ja nur noch 5 Berufe aus. Also ich bin
du hast schon reduziert, ja?
Ich bin Berufspolitiker, ich bin Rechtsanwalt, da habe ich übrigens wieder deutlich mehr zu tun. Dann bin ich Moderator. Bei Missverstehen Sie mich richtig, etc. Und Klaus Wowereit war ja auch schon mein Gast im Deutschen Theater. War auch sehr schön übrigens, das Gespräch. Und dann bin ich noch Podcaster mit dem Freiherrn von und zu Gutenberg. Dann bin ich Autor. Das reicht mit 77.
Dann hast du ja jetzt direkten Einfluss auf die Wirtschaftsministerin oder indirekten Einfluss
indirekt.
Frau Katharina Reiche, die ist ja die Lebenspartnerin von dem Gutenberg.
Richtig, und ich habe ihr gestern gratuliert und gesagt, Sie wissen schon, wen Sie von mir grüßen sollten.
Ne? Das hat also geklappt.
Ja. Wie, also das heißt, Sie fahren nicht mehr Ski, Sie haben sich doch, glaube ich, als der Alberto Tomba bezeichnet.
Nein, das habe ich immer gesagt.
Ach, das heißt, du, nein.
Ja, weil er immer so Schuss gefahren ist, weißt du, Alberto Tomba war ja eher Slalom, aber Gregor ist da die Hänge runtergerast.
Auch die schwarze Piste?
Ne, er war ja der schwarze Tomba, weißt du, weil der war immer schwarz gekleidet und mit Helm und Brille. Man erkannte ihn nicht, aber wer ihn kennt, hat ihn natürlich dann doch kennengelernt.
Also ich mache folgende Sportarten. Ich fahre eine Woche Ski, da fahre ich die blauen, die roten und die schwarzen Abfahrten, bis auf eine, die ist mir zu steil. Ich rase nicht mehr ganz so verrückt, ich mache deutlich mehr Kurven, weil ich denke, ich muss ja mich altersgerecht verhalten. Dann spiele ich gelegentlich Tischtennis, dann schwimme ich viel, ich wandere gern und was mache ich noch?
Après-Ski machst du gerne auch.
Ich habe gehört, Sie sind mit Herrn Wowereit beim Après-Ski ab und an mal zusammen gewesen.
Na klar, und da haben wir auch abends gefeiert. Einmal hat er mich in einen Zustand versetzt, woran ich nicht erinnert werden will.
Doch, aber ich würde gerne darüber...
Zustand.
Was war denn das für ein Zustand?
Auf jeden Fall hat mich sein Hoteldirektor zu meinem Hotel gebracht.
Gott sei Dank, es war auch besser so. Aber es war ein sehr gemütlicher Abend und die Runde hat sich immer mehr erweitert, weil meine Golftruppe, die war so neugierig und die kam dann auch dazu. Und es war ein ganz, ganz wunderschöner Abend, aber ein bisschen feuchtfröhlich.
Aber sag mal, könnt ihr zwei dann überhaupt irgendwo Après-Ski machen, ohne dass die Leute da alle mit Après-Ski machen wollen, mit euch zusammen?
Na, wir waren im Separé, ne?
Ja.
Da waren wir abgeschottet, Gott sei Dank. Also.
Dann entstand ein Wettbewerb. Weil doch Klaus mich zum Essen eingeladen hat, lud ich ihn im nächsten Jahr zum Essen ein. Dann lud er wieder mich zum Essen ein, also bei mir. Dann lud ich wieder ihn ein. Da haben die Köche ein Wettbewerb gemacht.
Wer kocht denn am besten und wer ist das beste Hotel?
Ja.
War schon legendär, ja.
War schon nicht. Schade, dass du nicht mehr Ski läufst.
Ja, ich habe auch gesagt, aus Altersgründen höre ich jetzt mal auf. Ne? Ja. Aber war eine schöne Zeit und wir haben uns zufällig da getroffen. Wir haben uns nicht verabredet, sondern ich hörte auf einmal, der Herr Gysi soll auch da sein. Und dann habe ich ihn angerufen und da war ich praktisch um die Ecke. Und dann haben wir das zum regelmäßigen Treffen gemacht. War sehr schön.
Ja. Und feuchtfröhlich offensichtlich auch.
Na, manchmal.
Naja, beim ersten Mal danach.
Beim ersten Mal tat es noch
nicht
weh.
Ganz so Erfolgsstreben.
Genau,
sagen wir mal.
Ne? Ja, Gregor, wir wünschen dir alles Gute.
Da kamen alle seine Lehrer und sagten immer, ja, mit mir müssen wir auch noch ein Glas trinken, mit mir müssen wir auch noch ein Glas trinken. Ja, das war etwas viel. Ne?
Genau, aber hat viel Spaß gemacht. Lieber Gregor, wir wünschen dir alles Gute. Bleib so munter und fröhlich, wie du bist. Und mal sehen, was politisch noch passiert. Ne?
Alles klar. Herr Gysi, wir sehen uns wieder. Bis dann, alles Liebe.
Tschüss. Tschüss, vielen Dank.
Tschüss. Tschüss. Feuchtfröhlich also. Der Hoteldirektor muss ihn rüberbringen.
Ja, es war ja kalt und ich weiß nicht, ob er den Weg noch gefunden hätte. Und
es war ja kalt.
Insofern war es gut, dass er doch eskortiert wurde. Aber das war wirklich ein wunderschöner Abend. Und das ist ja auch mit Gregor Gysi. Er war ja bei mir kurze Zeit auch Senator. Wir verstehen uns sehr gut. Und ohne ihn wäre damals es auch gar nicht gegangen, mit der damaligen PDS da eine Regierung zu bilden. Das war ja auch sehr umstritten in Berlin im Jahr Ende 2001, 2002. Und insofern hat er da einen wesentlichen Beitrag geleistet.
Aber in der Tat, es war eine kurze Zeit hier mit Gysi in Berlin. Lass uns doch noch mal bitte kurz über die Erfahrung mit einem zweiten Wahlgang machen reden. Du hast es ja auch erlebt.
Ich habe auch mal dieses furchtbare Erlebnis gehabt, dass die Stimmen nicht alle standen beim ersten Wahlgang. Und du bist da so hilflos. Das ist ja anonym. Also jeder hat dir vorher versprochen, na klar, wir wählen dich. Und auf einmal fehlen da die entscheidenden Stimmen. Und du weißt ja nicht, wen du ansprechen sollst. Du machst dann nochmal eine Fraktionssitzung, bist ja doch ein bisschen sehr schon angeknackt. So, und ich hatte dann auch immer so, da gab es mal so eine Situation mit Heide Simonis, die da 4 Wahlgänge machte. Das war demütigend.
Ach Gott, ja stimmt, 4.
4 Wahlgänge war demütigend. Und ich habe, für mich war immer klar, also ich würde noch mal in den zweiten gehen, aber nicht mehr in den dritten. Der Kai Wegner, der hatte ja gerade das Erlebnis gehabt bei seiner ersten Wahl hier, dass der 3 Wahlgänge brauchte. Ja. So, und da bist du als derjenige, der ja betroffen ist, ja wirklich richtig betroffen und kannst wenig machen. So, ich habe aber damals in der Fraktionssitzung ziemlich klar gemacht, also mit mir könnt ihr das Spielchen auch nur einmal machen und dann ist vorbei. Dann müsst ihr euch jemand anders suchen. Es hat dann auch geklappt. Und das ist so eine ähnliche Situation wie beim Merz jetzt auch. Man merkt ja, dass dann nachher nur noch 3 Abwechsler da waren. Das heißt, diese These, die Gregor Gysi eben auch hatte, das ist so eine Unzufriedenheit, die macht sich da Luft. Ich glaube nicht, dass das eine konzertierte Aktion war von 18 oder 10 Leuten, die sich da abgesprochen haben, haben gesagt, jetzt wollen wir den mal zu Fall bringen. Das hat man ja auch gesehen, im zweiten Wahlgang war es ja dann nicht mehr so. Aber da, die denken auch nicht mit.
Naja, aber ihr habt doch gerade beide gesagt, Gysi und du, das ist so eine Art Denkzettel verpassen.
Ja, aber keiner weiß ja, wie viele Leute ihm einen Denkzettel verpassen wollen.
Ja klar, weil sie
sich nicht so. Auf einmal addiert sich das so und das waren jetzt denn 18 Leute, 6 fehlten an der Mehrheit. Das kannst du ja dann nicht kalkulieren.
Aber beschreib mir mal das Gefühl der Betroffenheit.
Ja, das ist ganz furchtbar, du bist hilflos. Und das ja für einen Politiker, der gewohnt ist.
Schämt man sich auch?
Nee, schämen nicht, nein. Das ist ja nicht deine Schuld. Das sind ja Heckenschützen, gegen die kann man sich nicht wehren. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Angelegenheit. Wenn das offen wäre oder jemand sagt, aus den und den Gründen kann ich dich nicht wählen, damit muss man umgehen in der Demokratie, ist auch nicht problematisch. Das ist dann so. Nee, sie machen es ja versteckt.
Also ist es eher ein Verrat?
Das ist schon ein Verrat, ja. So, aus welchen Motiven auch immer heraus. Da kann es ja mal sein, dass du den morgens getroffen hast und hast ihm nicht guten Tag gesagt. Dann schon ist der beleidigt. So, das kann, das ist so ein ganz offenes Feld. Warum? Weshalb? Klar, wenn einer nicht Minister geworden ist oder gerne Minister gewesen wäre, da hätte man erstmal gleich einen Verdacht, naja, der wird nicht gut zu sprechen sein auf den Kanzler. Ja, aber dann verdächtigt man automatisch die Falschen. Das ist auch wieder blöd.
Aber ist es nicht auch so ein bisschen das Gefühl, man wollte nicht, also man war nicht gewollt. Also ich will dir jetzt nicht von meiner Klassensprecherwahl erzählen. Aber so
hast gewonnen, oder was?
Die ja, aber die Schulsprecherwahl nicht.
Naja, das kann ja
aber
passieren.
Aber es hat mir wirklich auch was gemacht.
Ja, wenn man kandidiert, dann will man auch gewählt werden. So, es gibt bestimmte Kandidaturen, da weiß man, wird man nicht gewählt. Ja, trotzdem geht man ins Rennen. So, das ist denn so, das weiß man denn. Aber wenn du eine Mehrheit hast eigentlich und dafür hast du ja deine eigene Fraktion und machst die Koalition, dann erwartet man natürlich auch, dass jeder Einzelne die Verantwortung mit übernimmt. Da gibt es dann die Vorturner, die dürfen alles machen, die dürfen die Wahlsiege erzielen. Die nutzen ja auch den einzelnen Bundestagsabgeordneten, die Popularität des Spitzenkandidaten, damit die auch in ihrem Wahlkreis gewählt worden. Ja, und dann sagen die, interessiert mich alles nicht. Ich bin zwar in der Fraktion, ich bin zwar auch für den Koalition, aber den Kanzler will ich nicht mit. Das ist schon problematisch, aber das ist bei einer Geheimwahl Demokratie, muss man mit leben. Merz hat jetzt einen schlechten Start gehabt, davon wird er sich auch nicht sofort erholen, aber er fährt ja dann erstmal bei den wichtigsten Partnern nach Frankreich und nach Polen und wird dann ja auch Kontakt zum amerikanischen Präsidenten aufnehmen, dann werden wieder andere Themen sein.
Genau.
Und wir haben ja die Papstwahl auch noch.
Ja, da bin ich übrigens in Rom. Ich bin in drei Wochen bin ich in Rom und das wäre ja der Hammer. Meinst du, dass wir es bis dahin
schon? Na, natürlich.
Na, wer weiß.
Ich denke, 4 Wahlgänge und dann kann schon sein, dass das in dieser Woche noch passiert.
Weißt du, was ich mich auch wundere? Diese Konditionen, die ihr Politiker da mitbringt. Ja? Also jetzt hat er das damit zu tun, die Scherben wieder. Ich meine, als hätte der nicht in den Wochen, in den Monaten davor eigentlich auch schon so viel zu tun gehabt, dass man sich fragt, wie geht sowas? Also alle im Wahlkampf und jetzt.
Ja, das ist mörderisch, weil die haben ja keinen Urlaub gehabt, vielleicht ein paar Tage über Weihnachten. Aber die sind ja im Prinzip, seitdem Scholz die Vertrauensfrage gestellt hat, sind die ja im Wahlkampfmodus. Mit all den vielen Terminen, auch am Wochenende, zu mobilisieren. So, dann ist das Wahlergebnis da. Dann fällst du eigentlich wie so ein Soufflé erstmal zusammen, weil du total erschöpft bist. Aber Pustekuchen.
Dann geht es erst richtig los.
Ja, in der Nacht schon. Und am Montag nach der Wahl tagen die Gremien. Dann wird darüber diskutiert, machst du eine Koalition, machst du nicht. Dann machst du Koalitionsverhandlungen. Da geht es auch nächtelang weiter. Und ich weiß noch, als Esken, die ist wohl, glaube ich, eine Woche lang mal in Urlaub gefahren, da haben sie die alle zerfleischt schon wieder. Das ist ziemlich schlimm. Und jetzt geht es ja weiter. Die kommen erst praktisch in der Sommerpause mal zum Durchatmen, wo die mal sagen können, jetzt mache ich mal 14 Tage vielleicht mal hintereinander Urlaub. Mhm. Aber in Berlin war ja auch was los. Da ist der Kultursenator zurückgetreten, nachdem wir letztes Mal ja auch drüber geredet haben. Der Cialo hat hingeschmissen.
Ja, weil er aber auch, glaube ich, nicht damit gerechnet hat, dass er nicht Claudia Roths Nachfolger wird, oder?
Ich glaube, er hatte schon gute Hoffnung, dass er es wird und war dann enttäuscht. Jetzt hat er gesagt, das waren die Sparmaßnahmen, glaube ich nicht. Die hat er ja vorher alle vehement vertreten. So, jetzt kriegen wir demnächst, aber erst auch am 22. Mai, weil da das Parlament dann tagt, kriegen wir die Nachfolgerin, die bisher Staatssekretärin, das ist die Sarah Wedel-Wilson. Die hat ihre Erfahrung, die war vorher auch bei der Musikhochschule Hans Eisler Direktorin, eine fachlich gute Wahl, aber sie muss sich auch durchsetzen. Das ist jetzt die Herausforderung.
Ich überlege jetzt gerade, ob wir tatsächlich noch ein privates Thema aufmachen sollten, wie unsere Küchengeräte, über die wir uns... Ja, ich höre gerade ein fröhliches Ja von unserem Redakteur Michael. Küchengeräte, also ich meine, es ist ja so, ich habe ja auch gekocht, ne, jetzt hier für mehrere Leute. Und tatsächlich habe ich das ein oder andere Küchengerät benutzt und wir beide unterhalten uns ja auch ab und an über Küchengeräte, die man braucht oder nicht braucht. Und jetzt haben wir überlegt, wir machen mal kurz die Kategorie unsere drei Lieblingsküchengeräte.
Unsere Top 3.
Bitteschön.
Also ein ganz profanes Teilchen eigentlich und auch höchstwahrscheinlich eins, was man nicht unbedingt braucht, aber was nice to have ist, sage ich immer. Das ist ein Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher. Schon allein dieses Wort
ist so wunderschön.
Ein Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher. Und da lässt man wie ein bisschen bei der Guillotine da so ein Metallteil da auf das Ei fallen. Und dann hat man schon praktisch den Ring angebrochen, wo man eigentlich das Ei mit kappt. Manche kloppen ja da mit einem Eierlöffel rauf, andere gehen mit dem Messer da scharf daran. Und hier ist dann schon mal der Sollbruchstelle da. Und dann kann man ganz einfach mit dem Messer, oder manchmal ist es auch schon automatisch schon passiert, kann man das Ei öffnen.
Ohne und das stellst du dir dann auch immer auf den Frühstückstisch?
Also das nehme ich dann und öffne damit meine weich gekochten Frühstückseier, ja.
Wie viele Minuten hast du die drin?
Die Eier? Mhm. Fünf bis, ja, ist immer unterschiedlich. Fünf bis, also ich esse gerne weiche Eier, also fünf.
Hast du auch diese Angela Merkel Zitronenpresse?
Ja,
habe ich. Meine, die habe ich bei dir stehen. Ich habe die auch.
Ja, ja. Das ist einfach, wo Angela Merkel mit ihrem Haarschopf praktisch da, wo man die Zitrusfrüchte da, man kann auch eine Orange oder eine Pampelmuse damit auspressen.
Drückt und presst.
Und dann dreht man das so an, auf ihrem Kopf so. Und dann hat sie die Hände so über den Rand der Schale. Und das sieht sehr putzig aus. Und das sind ja immer so Sachen. Ich habe auch einen Hampelmann zu hängen, wo ich drauf bin. Ja, so, das gibt's auch. Ja.
Hatten dir die Angela Merkel geschenkt, die Zitronenpresse?
Ich weiß nicht, ob sie mir nicht selber gekauft habe, aber ich habe sie dann weiter verschenkt, beispielsweise an Sabine Christiansen, die habe ich ihr mit nach Mallorca mal gebracht. Also das ist schon mal so ein Gag und die benutze ich ja selten, sage ich mal, aber sie ist dekorativ dabei.
Ich benutze die immer, ja.
Und das kann man ja auch machen.
Denk aber tatsächlich auch ja nicht mehr dabei. Also für mich ist es ja der Airfryer tatsächlich.
Airfryer, das klingt ja fast wie so ein Flugzeug oder
so. Ja, das ist, ja, so sieht es auch aus, aber es macht nicht so laute Geräusche und es riecht nicht und das ist so eine Heißluftfritteuse. Das heißt, du arbeitest ohne Öl, aber deine Kartoffeln, das Fleisch wird trotzdem...
Und die Pommes knusprig. Oder sowas.
Genau, du kannst da Pommes machen, Kartoffeln in Stifte schneiden. Und dann, das ist echt irre, weil du musst dann deine Pommes nicht mehr ins heiße Öl versenken, sondern da zirkuliert dann die heiße Luft und dann wird es außen schön knusprig.
Es gibt ja viele Geräte, aber manchmal hat man auch den Eindruck, wo lässt man die alle?
Ja,
also beispielsweise habe ich eine Eismaschine, sehr schön, wenn ich so ein Sorbet selber machen will. Jörn hat das vor allen Dingen immer gemacht. Jetzt steht das Ding da auch rum, ja, so, also und wird ganz selten mal benutzt.
Was war euer Lieblingssorbet?
Aprikose, glaube ich.
Und das hat er dann immer gemacht?
Das hat er immer gemacht, ja.
Zu besonderen Anlässen oder hat?
Na, immer wenn wir größeres Essen machen, so als Zwischengang, so, ne? Zwischen Fisch und Fleisch oder so ein kleines Sorbetchen oder auch als Dessert.
Ja, steht jetzt nur rum.
Ja, aber ich muss es mal wieder aktivieren, weil das geht wirklich gut, weil da kriegt man innerhalb von einer halben Stunde wirklich ein super Eis zustande und ich habe auch noch die Rezepte dazu da. Okay, aber das muss man dann wieder wegräumen, ja, so du hast immer so Geräte, wo du denkst, ja, die benutzt du einmal und dann wieder wochenlang gar nicht
mehr. Ich habe eine Speisekammer, Gott sei Dank, und da habe ich das alles stehen, aber es gibt halt auch ein Waffeleisen, eine Brotbackmaschine und einen Sandwichmaker, kennen wir alle. Hatten wir alle mal vielleicht irgendwo und das macht man einmal und dann ist es ein Stehrumchen.
Ja, ja, ich habe auch so eine Crepe, ja, nicht Pfanne, aber so ein Gerät, Platte, wo du so das da reinpackst. Ja. Aber immer wieder was Neues. Ne?
Aber wir brauchen noch ein drittes Lieblingsküchengerät.
Die Flotte Lotte.
Die Flotte Lotte?
Die Flotte Lotte.
Das kann ich doch auch. Ah, ist das Zwiebel schneiden? Nee.
Nee, das ist so ein zum Rühren, so passieren. Ich weiß nicht, der Jörn hat immer gerne Tomatensuppe gemacht. Und so schön aus frischen Tomaten und so. Und dann hat er immer da durch Sieb gerieben und so. Habe ich gesagt, nimm doch die Flotte Lotte. Da wusste er gar nicht, was das ist, Flotte Lotte. Und dann haben wir die nochmal beschafft oder ich hatte die auch. Und dann ging das sehr schön und fein. Da konnte er seine Tomatensuppe sehr gut passieren. Da gibt es auch verschiedene Einlagen und Stufen, wie fein das alles wird. Und es geht auch die Flotte Lotte war früher in Haushalten sicherlich immer ein Pflichtutensil.
Guck mal, der Begriff war mir tatsächlich auch bekannt, aber ich wusste überhaupt nicht, was hast du so eine Flotte Lotte
ja,
auch im Einsatz?
Ja, habe ich.
Na gut, wir müssen jetzt vier Lieblingsgeräte, hilft ja alle nicht. Du hast zwei, ich habe jetzt zwei, der Reiskocher ist es nämlich. Gesundheit!
Danke. Ach, ja, einen Reiskocher habe ich auch.
Ach, ja. Benutzt du den auch?
Also wenn ich Reis koche, benutze ich ihn mittlerweile, weil das ist wirklich auch praktisch.
Ja.
So, und das kostet ja nicht viel, ja. Der ist irgendwie beim China-Laden oder so, kriegst du den für 20 Euro oder
ja,
so.
Ja, und vor allem, da verbrennt nie was, der Reis brennt nie an,
nee.
Wird nie pappig und überkocht nichts. Also das ist auch so ein Gerät, was so automatisch in den Wärmemodus steigt, also liebe ich auch sehr.
Ja. Na, und was ja völlig en vogue ist, ist ja so der Thermomix oder ein ähnliches Gerät. Da sind vor allen Dingen viele dabei, die nicht kochen können. Die sagen, jetzt können sie kochen, wenn sie den Thermomix haben. Ist eine Ansichtssache.
Ja, und ich habe da auch eine persönliche Geschichte. Ich habe die mal von der Mutter meines Exes geschenkt bekommen, die Maschine.
War das ein Hinweis?
Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung.
Sollte das ein Hinweis? Nein, ich meine, dass deine Kochkünste ergänzen wollte.
Ach so, ja, nee, das war, glaube ich, durchaus freundlich unterstützend gemeint. Mhm. Ja.
Also wenn man heute eine Küche neu einrichtet, ja, so oder so eine Einbauküche, also da ist ja nach oben auch keine Grenze mehr gesetzt, was da an technischen Geräten da teilweise alles da drin ist.
Und was du da schön an Geld lassen kannst.
Ja.
Halleluja.
Oh.
Ach, wer will denn sowas? Also komm, wir fassen nochmal unsere vier Lieblingsküchengeräte zusammen. Wir haben nämlich heute vier. Das ist zum einen dein...
Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher.
Das ist zum anderen mein Airfryer. Dann haben wir dein
Flotte Lotte.
Deine Flotte Lotte. Und wir haben unseren gemeinsamen Reiskocher.
Ja.
Herrlich.
Das da kann jetzt nichts mehr schief gehen. Nee,
guck mal, am Ende sind wir uns doch einig.
Nicht?
Ich hab dich lieb, Klaus.
Ich dich auch. Und wenn bei den Turbulenzen, die es sonst so gibt, ist ja auch mal schön, dass man über profane Dinge des Lebens redet und sich darüber auch so freuen kann.
Siehste, haben wir uns doch wieder. Herrlich. So, ihr Lieben, ihr wisst, wie immer, alles schreiben, alles liken, alles macht uns Vorschläge, wen wir zum Beispiel noch anrufen sollen. Also vielleicht sind das Namen, die auch wirklich in unserem Telefonbuch drin sind, weil ihr wisst, darum geht's ja. Wir wollen nicht einfach irgendjemanden anrufen oder die Redaktion gibt uns jemanden, sondern wir gucken wirklich, wen wollen wir heute anrufen aus unseren Büchern.
In dem Sinne, bis zur nächsten Woche und mal sehen, wie turbulent sie werden wird.
Ja, es wird viel passieren. Passt schön auf euch auf. Und wir haben von Elka Bessin beim letzten Mal gelernt. Seid lieb zueinander. Tschüss.
Kim und Klaus. Ciao.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von rbb 88.8. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Wir sind ja wirklich gern gut informiert.
Ja, aber wir sind halt selten einer Meinung.
Und deswegen müssen wir auch dauernd miteinander diskutieren über eigentlich alles. Seit 30 Jahren geht das jetzt schon so.
So lange sind wir nämlich schon befreundet und fast so lange machen wir schon irgendwas mit Reden.
Und das machen wir jetzt auch jede Woche in unserem Podcast 7 Tage wach von rbb 24. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag und wir reden in 7 Tage wach über die wichtigsten Themen und Nachrichten der letzten 7 Tage.
Dazu lesen, hören und sehen wir alles, was wir in die Finger kriegen und präsentieren euch die Ergebnisse in schlanken und spannenden 30 Minuten.
Inklusive Debatte, weil ohne wird es nicht gehen.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder, jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.